Der Predigtext, den ich ausgesucht habe, der ist aus der Sammlung der Texte für den heutigen Sonntag, gehört in einen großen Textzusammenhang aus dem Propheten Hesekiel, und zwar Kapitel 40 bis 48. Könnt ihr in eurer Bibel mal schauen, das ist ein Textstück ganz am Ende dieses Propheten. Da wird in einer Vision, die der Prophet erhält, von dem zukünftigen Tempel und Tempelbezirk, das alles genau gezeigt und beschrieben. Dass die letzte große Heilszeit Gottes nach einer Weltgeschichte voller Unheil. Und ich lese mal aus Kapitel 40 die ersten vier Verse, damit man so weiß, wie das Ganze eröffnet wird und wo das spielt. Dort steht: Im 25. Jahr unserer Gefangenschaft, im Anfang des Jahres, am 10. Tag des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt eingenommen war, die Stadt Jerusalem, eben an diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich und führte mich dorthin. In göttlichen Gesichten führte er mich ins Land Israel. Hesekiel war in Babylon gewesen. Und stellte mich auf einen sehr hohen Berg. Darauf war etwas wie der Bau einer Stadt gegen Süden. Wir sehen schon, wie vage Hesekiel hier formuliert. Darauf war etwas wie der Bau einer Stadt, ähnlich. Und als er mich dorthin gebracht hatte, siehe, da war ein Mann, der war anzuschauen wie Erz. Er hatte eine leinene Schnur und eine Messrute in seiner Hand und stand im Tor und sprach zu mir: Du Menschenkind, sieh her und höre fleißig zu und merke auf alles, was ich dir zeigen will, denn dazu bist du hierher gebracht, dass ich dir dies zeige, damit du alles, was du hier siehst, verkündigst dem Haus Israel. Hesekiel war zusammen mit anderen, wahrscheinlich auch mit Daniel und seinen drei Freunden, 598 vor Christus, mit einer ersten großen Welle von Menschen, die deportiert worden waren in diesem Krieg, nach Babylon verschleppt worden. Dann 587, also etwa 10 Jahre später, wurde Jerusalem dann noch einmal belagert und endgültig zerstört. Und diese beiden Daten ergeben zusammen mit den Angaben, die Hesekiel macht, dass er im Jahr 573 vor Christus diese nun folgenden ganz genau beschriebenen Visionen bekommen hat. Im 25. Jahr nach seiner Wegführung und im 14. Jahr nach der Zerstörung. Und da kommen wir auf das Jahr 573. Also bekommt er kurz nach der vollständigen Zerstörung von Stadt und Tempel eine Verheißung von Gott. Er sieht das in einer Vision. Und diese Verheißung bedeutet die vollkommene Wiederherstellung. Und dazu hören wir jetzt unseren Predigttext. Ein wirklich herrlicher Text ist das. Aus Hesekiel 47. Er führte mich wieder zur Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser entsprang seiner südlichen Seitenwand. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand, und er maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch Wasser gehen. Da reichte es mir bis an die Knöchel. Er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und noch einmal 1000 Ellen, da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch einmal 1000 Ellen, da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir: Hast du das gesehen, Menschenkind? Und er führte mich zurück am Ufer dem Fluss entlang, und als ich zurückkam, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach: Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet, weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt, und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen, von En-Gedi an bis nach En-Eglahim wird man die Netze zum Trocknen aufspannen. Es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben, die werden nicht gesund werden. Man soll aus ihnen Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinen Ufern auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht welken. Und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Hesekiel verheißt hier für die große Heilszeit am Ende eine Gesundung der Schöpfung. Und zwar eine Gesundung von den Folgen des Fluches, der durch den Sündenfall über diese Schöpfung kam. Da ergießt sich also ein Strom aus dem Heiligtum Gottes in das Jordantal bis ins Tote Meer und macht gesund, wohin er kommt. Gerade diese Jordan-Gegend um das Tote Meer ist ja ganz besonders lebensunfreundlich. Eine verwüstete, unfruchtbare Landschaft. Und wir können in 1. Mose 19 lesen, warum das so ist. Wisst ihr das? Gottes Gericht über Sodom und Gomorra. Diese Städte lagen am Toten Meer in der fruchtbarsten Gegend. Und deswegen hatte der Neffe Abrahams, Lot, diese Gegend gewählt, als sie sich trennten. Und Abraham sagte, wähle, ne, wo du hin willst. Und da sah er diese liebliche Gegend, alles fruchtbar. Und da wollte er hin. Aber dann kommt Gottes Gericht über die Städte Sodom und Gomorra. Und wir sehen also auch hier, dass mit dem Gericht Gottes über die Sünde eine Verwüstung einhergeht, auch der Schöpfung. Da wuchs hinterher nichts mehr. Die lebendigen Wasser, die Heilung bringen, die entspringen im Tempel. Das ist nicht verwunderlich. Denn im Tempel ist der Ort, wo die Versöhnung zwischen Gott und Mensch und wo die Sühnung für die Sünden dargebracht wird, in Opfern. Dieses Neuwerden der Natur, das ist überhaupt kein Spezialthema von Hesekiel, sondern es findet sich auch bei Jesaja in fantastischen prophetischen Bildern. In Jesaja 11 zum Beispiel, da haben wir auch eine ganz neue Schöpfung beschrieben. Bis hin zu einem Frieden auch in der Tierwelt. Und da wird aber diese neue Welt anders begründet. Da wird sie begründet in dem Messias. In dem Sohn Davids. Der wird verheißen. Der wird herrschen. Und wo er herrscht, da wird Friede sein, weltweit, unter den Völkern und bis in die Natur hinein. Die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. So nennt Paulus das in Römer 8. Eine fantastische Aussicht. Letztlich gehen die beiden Bilder bei Jesaja und bei Hesekiel auf dasselbe hinaus. Jesaja sieht im Messias den Ausgangspunkt des Segens, der Verwandlung der Welt. Hesekiel sieht sie im Tempel, von da fließt es. Aber betrachtet man den ganzen Kontext der Bibel, dann sehen wir, dass beides letztlich dasselbe ist. Denn in Jesaja 53 beschreibt Jesaja den Messias, unter dessen Herrschaft alles sich verwandelt, als das Opferlamm. Er ist derjenige, der die Sünden hinwegträgt. Und von daher wird die Schöpfung neu werden. Und der Hebräerbrief sagt, dass in den ganzen Tempelbauten, sowohl als auch in dem Tempelgottesdienst, der dort gefeiert wird, sich das Werk, das Opfer Jesu schon abbildet. In dem hohen Priester, der das Volk vor Gott vertritt, der ein Mittler ist. In dem Sündenbock, auf den die Sünden des Volkes gelegt wurden. Und in vielen einzelnen Details. Wir sehen also einen engen Zusammenhang, gesamtbiblisch betrachtet, zwischen Jesus Christus in Person und den alttestamentlichen Dingen, die mit dem Tempel zu tun haben. Und diese ganzen Gedanken führen mich zu Johannes 7. Eine schöne Geschichte in Johannes 7. Da wird in Jerusalem ein Fest gefeiert, ein sehr hohes Fest. Und im Rahmen dieses Festes gießen die Priester und Leviten, die bringen große Krüge mit Wasser herbei und sie gießen das auf die Stufen oben am Tempel und dann fließt es herunter, die Stufen. Und das ist der Höhepunkt dieses Festes. Und da jubelt das ganze Volk. Und diese schöne Gottesdienstzeremonie wird gemacht aufgrund dieses Textes, Hesekiel 47, wo das Wasser vom Tempel her rinnt und die Schöpfung verwandelt. Und da haben sie das jedes Jahr gefeiert mit dieser Prozession und diesem Wasserspielen, nenne ich das jetzt mal, um daran zu erinnern und zu sagen, wir hoffen auf die vollständige Verwandlung der Welt und sie wird hier ausgehen von Jerusalem, vom Tempel. Und am höchsten Tag dieses Festes, eben genau an dem Tag dieser Wasserzeremonie, steht in Johannes 7, dass Jesus auftritt und ruft dem Volk zu: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das ist natürlich schon eine Ungeheuerlichkeit. Indirekt stellt Jesus sich an die Stelle dieses steinernen Tempels, wo die Leute drauf fixiert sind und sagen, da erwarten wir Großes. Und auch an anderen Stellen macht Jesus das, dass er sich mit dem Tempel in eine enge Verbindung bringt, denn er hatte die Händler aus dem Tempel hinausgeworfen, die Geschichte ist ja bekannt, nicht? Und die Pharisäer sagen, gib uns mal ein Zeichen, dass du da überhaupt Autorität hast, so etwas zu tun. Und da sagt Jesus, brech diesen Tempel ab und ich richte ihn in 3 Tagen auf. Da sagen die, der Tempel hier ist in 46 Jahren gebaut worden, das geht gar nicht. Aber Johannes schreibt als kleinen Zusatz, das sagte Jesus von seinem Leib. Das heißt, Johannes sagt ganz klar, Jesus nimmt den Tempel als ein Sinnbild für sich selbst und sagt, brech ihn ab und ich richte ihn wieder auf in 3 Tagen. Ist geschehen in seiner Auferstehung. In 1. Petrus 2, Vers 24 steht Folgendes: Durch seine Wunden, durch die Wunden Jesu, seid ihr heil geworden. Das sind sehr interessante und tiefsinnige Zusammenhänge. Es gibt ein schönes Reformationsgemälde von Lukas Cranach, da ist der Gekreuzigte dargestellt und aus seiner Seitenwunde kommt ein Strahl von Wasser und Blut, ne? So steht es ja bei Johannes, da stach ihm der Hauptmann in die Seite mit der Lanze, kam Wasser und Blut heraus. Und Cranach hat das so dargestellt, dass da ein großer Strahl sich ergießt auf die darunter stehenden Reformatoren, Luther und andere. Man sieht daran, Lukas Cranach war nicht einfach nur Maler, der hatte die Bibel gelesen und er hatte Zusammenhänge verstanden und eine tiefe Sinnbildlichkeit. Das ist, glaube ich, nicht umsonst, dass uns in der Bibel berichtet wird, dass aus der Seitenwunde Jesus sich dann dieser Strahl aus Blut und Wasser ergießt und dass in der Tempelvision, die Hesekiel hat, an der Seitenwand des Tempels dieses Wasser entspringt, was dann alles gesund macht, wo es hinfließt. In Johannes 7, 8, Vers 38 sagt Jesus, wer an mich glaubt, so wie die Schrift das sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hier erweitert Jesus noch einmal das Bild und sagt, alle, die an mich glauben, das ist die Gemeinde, nicht? Von der Gemeinde aus geht ein Strom lebendigen Wassers. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass die Gemeinschaft der Gläubigen auch als Tempel bezeichnet wird. Wir sind ein Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes, alle, die an Christus glauben. Und von diesem Tempel aus fließt lebendiges Wasser, so wie Jesus sagt. Was bedeutet das jetzt ganz konkret, wenn man diesen Text auslegen will? Ich habe jetzt so einen biblischen Streifzug gemacht, was da alles drin steckt. Kann man sagen, diese ganze Vision ist jetzt nur sinnbildlich und spricht von Jesus? Die Reformatoren haben das so verstanden. Sie haben gesagt, das ist alles nur eine Symbolik, eine Sinnbildlichkeit. Sie haben geleugnet, dass diese Vision, die Hesekiel hatte, irgendwann auch einmal wörtlich erfüllt werden könnte. Das war nicht in ihrem Blickpunkt. Ich verstehe aber das Neue Testament so, dass Jesus sagt, das ersterwählte Volk Israel wird nicht von Gott endgültig verworfen. Es hat eine Zukunft, es hat eine großartige Zukunft. Und deswegen denke ich, dass Gott alles erfüllen wird, was hier in der Bibel verheißen ist. Ich denke auch, wenn Sie das mal lesen wollen, in Hesekiel 47 oder beginnend 40, die Angaben, die dort gemacht werden, sind so detailliert, topografisch, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht zu sagen, ich habe einen Text, der nur sinnbildlich gedeutet wird, aber mit so derart konkreten Angaben. Und deswegen, was Hesekiel hier sieht, hat Bedeutung für die allerletzte Zeit, für die letzte große Heilszeit Gottes. Ich erwarte, dass dies erfüllt wird, so wie es geschrieben steht. Aber ich bin der Überzeugung, dass sich auch beide Sichtweisen überhaupt nicht ausschließen. Dinge können sich ja in vielfacher Weise verwirklichen und erfüllen. Und für uns heute als Gemeinde ist natürlich wenig relevant, ob irgendwann am Ende der Zeit eine große Heilszeit von Gott geschaffen wird, wo der Tempel wieder eine Rolle spielen wird, sondern für uns ist ja relevant, was bedeutet es eigentlich heute. Und da gibt es zwei Dinge festzuhalten. Gesamtbiblisch betrachtet, durch das Zeugnis des Neuen Testamentes, können wir sagen, dass durch Jesus, der das wahre Heiligtum ist, dass durch ihn ich selbst gesund werde. Wobei Gesundheit hier etwas anderes meint als die Abwesenheit körperlicher Krankheiten. Ein Mensch kann mit körperlichen Krankheiten behaftet sein und dennoch geistlich gesund. Es gibt viele Beispiele von Menschen, die am Leib krank sind und die doch durch Jesu Wunden in ihrem Leben heil geworden sind und von denen das auch ausstrahlt. Also ich nehme mal so ganz großartige Beispiele. Ein älteres Beispiel ist Joni. Diese Frau sitzt im Rollstuhl schon ihr Leben lang. Sie ist tiefgläubig und sie erfährt keine körperliche Heilung von Gott. Aber das Zeugnis ihres Glaubens, was sie gibt und was so vielen Menschen hilft, zu glauben und Glauben auch anzündet und ermutigt, ist doch ein Beispiel dafür, dass hier lebendiges Wasser fließt, nicht? Von einem Menschen im Rollstuhl. Oder etwas aus neuerer Zeit, dieser Nick Vujicic, der schon als ein total, man würde sagen, kranker, behinderter Mensch zur Welt kommt, ohne Arme und ohne Beine und der lange damit hadert. Und jetzt überall in der Welt Vorträge hält, seinen Glauben bezeugt, auch in Gefängnissen und Menschen Hoffnung gibt, die völlig am Ende sind, deren Leben kaputt ist. Kann man im Internet auch sehen, da gibt es so Vorträge in Schulen. Und da erzählt er eine Stunde mit den Schülern, die Turnhallen sind voll und dann kommen die Kinder hin und wollen den umarmen. Weil so vieles im Leben eines Menschen ja kaputt sein kann und krank sein kann, abgesehen von körperlichen Dingen. So viel Hoffnungslosigkeit ist da, so viel Selbstzweifel, so viel, was durch die Gesellschaft einem gespiegelt wird und wo man weiß, ich werde das nie erreichen. Und dann ist vieles zerstört. Und Jesus macht es heil durch das Zeugnis seiner Gemeinde. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit mir selbst und mit all den Brüchen auch im eigenen Leben, das fließt aus dem Opfer Jesu und das zeigt eben auch dieses Kranach-Gemälde. Und der zweite Punkt ist, das eine war ein ganz persönlicher, und der zweite Punkt ist die Gemeinde Jesu nach dieser Verheißung. Wenn sie wirklich so an Jesus glaubt, wie die Schrift es bezeugt, dann ist die Gemeinde ein geistlicher Tempel und dann wird auch von diesem geistlichen Tempel dieses lebendige Wasser fließen und sich ergießen. Das ist interessant, wenn man das nochmal liest, wie der Strom immer anwächst. Der wird ja immer tiefer, es wird immer mehr. Und wenn wir die Geschichte sehen, Jesus hatte seine Jünger ausgesendet, dieses Evangelium, diese Heilsbotschaft zu verkündigen. Und es fing an in Jerusalem mit vielen, die da für die Stadt gesehen fielen, ne? Und ging dann aus in die ganze Umgebung bis in den Mittelmeerraum hinein und heute weltweit. Eine unzählbare Schar von Menschen, dieser Strom ist immer tiefer geworden, je weiter er sich ergießt. Und dann wird gesagt hier, da wo der Strom hinkommt, da wird es lebendig, da wird es fruchtbar, da sind sehr viele Fische. Wo vorher trübe und verdorbene Wasser waren, wo nichts leben konnte, da wird es jetzt lebendig. Was ist das für ein schönes Bild? Das Neue Testament sagt, die Welt ist tot, sie ist in einem geistlichen Tod. Da ist nicht geistliches Leben. Aber wo dieser Strom hinkommt, nämlich die Verkündigung von der freien Gnade Gottes und von der Versöhnung von Gott und Mensch durch Jesus Christus, wo diese Botschaft hinkommt, da wird es geistlich lebendig. Und dann wird ausdrücklich hier gesagt, es waren viele Fische da. Wisst ihr, woran ich da denken musste? Man kann Bibel lesen und Erkenntnisse gewinnen, indem man einfach mal assoziativ denkt. Wisst ihr, wo das vorkommt im Neuen Testament, viele Fische? Bitte? Am See Genezareth, welche Geschichte? Petrus, der Fischzug. Da werden unwahrscheinlich viele Fische gefangen. Und Jesus sagt dann diesem Petrus, von nun an wirst du Menschen fischen. Mission als ein Bild, wo die Netze ausgeworfen und viele Fische gefangen werden. Und hier in dieser Hesekiel-Vision heißt es, da werden sehr viele Fische sein. Und die Fischer werden ihre Netze ausspannen, unglaublich weit. Nicht? Reichtum. Wo die Gemeinde Jesu das Wort verkündigt, dort wird es geistlich lebendig und da werden auch Menschen gewonnen und da wird geistlich Frucht gebracht. Diese Bäume, wird gesagt, bringen alle Monat Frucht, denn ihr Wasser, an dem sie stehen, ergießt sich aus dem Heiligtum. Wenn wir verbunden sind mit Christus wirklich und wenn da wir unseren Lebenssaft herbekommen, nicht von irgendwelchen Lebensberatern, die man auch zuhauf findet und Motivationsseminaren, sondern wenn wir mit Christus verbunden sind, wenn das Wasser unseres Lebens aus dem Heiligtum kommt, dann werden wir Frucht bringen, immer und immer wieder. Dafür stehen hier diese Bäume. Es ist wichtig, damit will ich schließen, dass wir zuerst selbst unterm Kreuz stehen und sagen, ich will Anteil haben an diesem Strom des Lebens, der von Jesus her fließt. Der Hesekiel-Text sagt, die Tümpel am Rand wurden nicht lebendig. Wo dieser Strom nicht hinkommt, wird es nicht lebendig. Und deswegen ist das Entscheidende, dass man das auch positioniert und sagt, ich möchte an diesen Strom angeschlossen sein, nicht wie ein Tümpel rechts daneben. Man kann ja auch in der Gemeinde sein und immer die Botschaft hören und hat doch nicht Anschluss an Jesus Christus, persönlich. Da blüht es in der Gemeinde und Menschen finden geistliches Leben und man selber bleibt ein Tümpel, das ist doch traurig. Deswegen möchte ich euch das eindringlich sagen, auch den Konfirmanden, die da sind, wenn ihr hier euer Bekenntnis sagt. Es geht darum, dass ihr angeschlossen seid an diesem Strom des Lebens, der sich ergießt aus der Seitenwunde Jesu, möchte ich noch einmal sagen in diesem Bild, weil er sein Blut für dich vergossen hat. Und wenn du das nicht persönlich annimmst und sagst, ich möchte da drunter stehen und da Verbindung haben zu diesem Strom des Lebens, dann wirst du eben ein Tümpel bleiben in Gottes Augen. Das ist doch nicht das, was man erstreben sollte, sondern du kannst gesund werden, und zwar persönlich. Und dann darüber hinaus werden wir als Gemeinde, als eine Gemeinschaft von Gläubigen auch dieses lebendige Wasser des Lebens weitergeben in unsere Umgebung, die einen durch ihre besonderen diakonischen Gaben, die sie haben, die anderen durch eine besondere Gabe zum Gebet, die anderen durch eine Gabe der Seelsorge, der Ermutigung, die anderen durch die Gabe der Evangelisation, kurz den Menschen das Zeugnis zu sagen, einer Begegnung sie einzuladen, die anderen durch die Gabe der Lehre, so vielfältig ist der Dienst der Gemeinde und so vielfältig wird auch die Frucht sein. Und über diese Dinge wollen wir jetzt einen Moment nachdenken, einen Moment der Stille, das noch in uns nachwirken lassen, bei einer kleinen Orgelmusik und danach sage ich euch, wie es weitergeht. Thank you.
siehst die Wunden und heilst mein Herz. Beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du.
Wie wunderbar bist du.